Liebe Gemeinde, gibt es Gemeinden, deren Mitglieder heillos verstritten sind? Gibt es Christen, die sich scharfe Wortgefechte liefern und auf Teufel komm raus sich durchsetzen wollen? Gibt es Neid unter Christen? Gibt es Glaubensgeschwister, die schlecht übereinander reden und lästern? Gibt es Christen, die andere verurteilen und ein endgültiges Urteil fällen? Liest man den Jakobusbrief, dann gab es das zu seiner Zeit. Unter den Christen, denen er seinen Brief schreibt. Jakobus würde für seine Zeit sagen, ja, so kann es unter Christen und Glaubensgeschwistern zugehen. Sie reden vom Glauben, aber es fehlt an Taten, Jakobus 2. Sie loben Gott, aber sie reden schlecht übereinander, Jakobus 3. Sie reden schlecht über andere und zerstören sich selbst, Jakobus 4. Wir wissen fast gar nichts darüber, wer den Jakobusbrief geschrieben hat, wer der Autor ist. Wir wissen nur, er schreibt ein gepflegtes Griechisch. Und wahrscheinlich ist der Brief, das variiert zwischen 40 und 150 nach Christus geschrieben, weil im Brief keine Anhaltspunkte für Ort und Zeit sind. Er ist auf jeden Fall an verschiedene Christen aus verschiedenen Gemeinden geschrieben. Und zwar nicht an Neugetaufte, sondern an bewährte, langjährige Christen. Und Jakobus schreibt wie ein Lehrer, der seinen Geschwistern einen Spiegel vorhält. Er weist sie auf Fehlverhalten und Fehlhaltungen hin. Und in den 108 Versen seines Briefes stecken allein 54 Aufforderungen und in dem Abschnitt, um den es gleich geht, 10 Imperative. Laut und klar. Ja, Jakobus, der packt die Dinge nicht in Watte. Er spricht sehr klar, sehr direkt. Er ist nicht besonders einfühlsam oder sanft in seinen Worten und blumig. Nein, er schreibt sehr klar, weil es ihm Not macht. Weil es ihm echten Kummer macht. Und er nennt seine Geschwister, seine Adressaten, Brüder, Geschwister, Glaubensgeschwister. Ja, 15 Mal im ganzen Brief sagt er immer wieder, liebe Geschwister. Ja, er ist einer von ihnen und gleichzeitig setzt er sich ihnen gegenüber und hält ihnen diesen Spiegel vor. In unserer Reihe haben wir über diese Fragen nach guten Taten und nicht nur guten Worten eine Predigt gehört. Und dann über gute Worte statt vergifteter Worte am letzten Sonntag. Und jetzt stellt Jakobus eine ganz grundsätzliche Frage. Und die geht ins Innere. Er fragt, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Was steckt dahinter? Wie sieht es in eurem Inneren aus? Was treibt euch dazu? Ja, sogar, wer seid ihr? Wer bist du? Wenn du zerstörerisch streitest, lästerst, schlecht redest, wenn du andere verurteilst. Und so beginnt sein Brief mit diesen Worten, Jakobus 4. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft. Und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, wären eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht eure Bitten vorbringt. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Puh. Jakobus, der hat zwischenmenschliche Spannungen vor Augen. Er beobachtet und hört, wie seine Mitchristen sich verhalten und wie sie heillos streiten. Und er beschreibt diesen Streit unter Christen wie einen Krieg. Er benutzt militärische Sprache. Er spricht hier von dem Wort Polemos. Wir kennen das heute, Polemik. Und damit wird auch deutlich, es geht nicht um einen Krieg mit Waffen, sondern mit Worten. Es geht um die Gewalt der Worte, die Kämpfe, die hier ausgetragen werden, in ihrer Wirkung zerstörerisch. Dabei geht es Jakobus nicht um unterschiedliche Meinungen oder verschiedene Perspektiven, die wird es jederzeit geben. Es geht ihm auch nicht um engagierte Diskussion. Er schreibt auch nicht, dass Christen nicht laut werden dürfen oder klar, weil er selber so ist. Nein, es geht ihm auch nicht darum, dass unterschiedliche Bedürfnisse geäußert werden und da sind. Nein, er hat etwas anderes im Blick. Jakobus hat einen Konflikt, Konflikte im Blick im Miteinander, die das Miteinander der ganzen Gemeinde Jesu gefährden, bis in ihre Existenz. Und was er beobachtet, hört und sieht, das lässt ihn fragen, was geschieht bei euch im Inneren? Was ist in dir? Was treibt euch an? Und wir neigen als Menschen vermutlich dazu, die Gründe für unsere inneren Kämpfe in den äußeren Umständen zu sehen. Also in dem, was derjenige oder der andere gesagt oder getan hat. Oder was die da entschieden haben. Aber Jakobus sagt, nein, der Grund ist im Inneren. Und er fragt deshalb, tobt in euch ein innerer Kampf, der sich manchmal entlädt? Und er sagt, es liegt an euren Lüsten. Er benutzt hier das Wort Hedonä, das kennen wir auch als Fremdwort, Hedonismus. Das heißt, es geht darum, wie ich mich fühle, wie ich gesehen werde, wie es mir geht. Und das ist der Maßstab für alles, was ich bewerte, beurteile und denke und sage. Und Jakobus sagt, ihr versucht ein Bedürfnis, eine Gier zu stillen und ihr steht mit leeren Händen da. Und was ich in euren Mails und Kommentaren lese und in euren Posts und in euren Anrufen anhöre und euren Gesprächen mithöre, schreibt er, das ist heillos. Was verkämpfst du dich so innerlich? Er schreibt ja sogar, ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Und seinen Adressaten heißt das, ist es offensichtlich egal, ob andere Leute dabei draufgehen. Wir sind immer noch beim ersten Abschnitt, die ersten Verse. Es ist egal, weil der andere kann ruhig sterben. Und dazu braucht man keine Messer, keine Pistolen, sondern da genügt Rufmord oder üble Nachrede. Nun hat Jakobus dieser Brief ein echtes Imageproblem. Er war in einigen Kanonlisten gar nicht enthalten und einige hielten ihn nicht für evangelisch genug, um überhaupt ins Evangelium zu kommen. Und auch hier könnte man sagen, na also, das gehört doch nicht ins Neue Testament. Aber für Jakobus spricht, dass Jesus solche Gedanken noch schärfer formuliert in der Bergpredigt in Matthäus 5, und zwar über das Töten. Er schreibt, also Jesus sagt, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Jesus ist noch schärfer als Jakobus. Jakobus fragt, was führt denn dazu, dass ihr untereinander euch verurteilt? Und dann blickt er ins Herz. Und dann findet Jakobus dort Neid. Und wir haben eben den Neid verkörpert gehört. Wie anschaulich der Neid wird. Das Blicken auf den anderen, auf seine Krone und was er alles hat und macht und tut und kann und bekommt. Und zu vergessen, dass man selber eine Krone trägt. Die Eifersucht nennt er. Jakobus nennt selbstsüchtige Wünsche. Oder heute könnte man auch sagen, der Kampf um Aufmerksamkeit. Und sogar beim Beten verstellt das den ganzen Blick. Eine der seltenen Stellen, wo im Neuen Testament steht, warum Gebet nicht erhört wird, weil das Drama, das ihr beschreibt, ist, dass bei Jakobus sagt, auch auf dem Weg des Gebets wird alles nur noch schlimmer, auch in der Gemeinde, weil ihr nur für eure Wünsche betet. Ich kann diese selbstsüchtigen Gebete gar nicht erhören. Und dann hat das Folgen für die Gemeinde. Die Unzufriedenen werden immer unzufriedener und sie greifen nach Anklagepunkten gegen die anderen und stehen mit leeren Händen da, schreibt Jakobus. Sie wenden unglaublich viel Energie auf gegen andere, aber werden immer leerer. Diese innerseelischen Kämpfe, die sich aggressiv äußern, die verbrennen Menschen. Die führen dazu, dass man ausbrennt. Und andere verbrennt. Und in unserer Gesellschaft und in unseren Gemeinden ist das zu beobachten, dass obwohl unsere Gesellschaft in Deutschland und unsere Gemeinden in Deutschland immer wohlhabender geworden sind, immer mehr Möglichkeiten haben, technisch, Redefreiheit, alles, was man an Möglichkeiten haben kann, wird der innere Reichtum nicht immer größer, sondern eher geringer. Immer mehr Kirchen entstehen, immer mehr kleinere Gruppen, die meinen, dass sie es noch besser wissen als die anderen. Und immer gespaltener ist der Leib. Und auch innerhalb einer Gemeinde kann es zu immer mehr kleinen Gemeinden in der Gemeinde kommen. Und in dieser Seele der Menschen, da schreibt Jakobus, da kämpfen Gefühle von Neid und Eifersucht. Und in unserer Gesellschaft ist das der Kampf um Aufmerksamkeit. Und der ist in Pandemiezeiten noch stärker geworden, weil in Pandemiezeiten wir noch mehr Medien als sonst konsumieren. Und die Medien funktionieren nach Klickzahlen, nach Aufmerksamkeit. So funktionieren Medien. Und die Social Media sind Tag und Nacht verfügbar und funktionieren nach Aufmerksamkeit. Sie stillen wie Dopamin den Hunger nach, ich werde gehört, ich werde gesehen. Meine Meinung zählt und die Anzahl der Kontakte in Pandemiezeiten, die real sind, werden ja geringer. Und dieses Klima kann auch eine Gemeinde vergiften. Wenn es darum geht, wer wird beachtet, wer bekommt wie viel Redezeit, wer bekommt wie viel Aufmerksamkeit und wie viel Erwähnung. Und Jakobus, der leidet wie ein Hund unter diesen Problemen und schreibt im nächsten Abschnitt, ihr lasst euch von den falschen Werten bestimmen. Es geht gar nicht darum, wer wie wichtig in der Gemeinde ist und wie viel zu sagen hat und wer sich durchsetzt und wer wie viel Aufmerksamkeit bekommt. Wenn ihr so denkt und redet, dann verliert ihr alle und ihr brecht das Bündnis mit Gott. Und das schreibt er jetzt ab Vers 4. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, der erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Das heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ja, die Ermahnung, auf die sich Jakobus hier bezieht, die bezieht sich auf zerstörerischen Streit, auf Selbstsucht, auf Neid und das nennt Jakobus Freundschaft mit der Welt. Also diese Welt, die nach solchen Werten funktioniert, die passt nicht zu Gottes Welt. Mit der Welt meint er hier nicht, dass man Kontakte zu Menschen außerhalb der Gemeinde hat. Nein, das meint er nicht. Und er meint damit auch nicht, dass man alles Mögliche verbieten sollte in der Gemeinde, was man in der Welt tut, wie man früher diesen Vers auch gerne benutzt hat. Also das war dann Rockmusik oder Wein trinken oder ins Kino gehen. Nein, wir können einige Verse später lesen, was er meint mit Freundschaft mit der Welt. Ab Vers 11, redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, Der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt, das Gesetz Gottes. Und wenn du das Gesetz verurteilst, dann spielst du dich als sein Richter auf, statt es zu befolgen. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den, der die Macht hat zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deine Mitmenschen zu Gericht sitzt? Wenn wir genauso funktionieren wie die Gesellschaft, dass wir über andere Leute letzte Urteile fällen und sie an den Pranger stellen und wir uns zum Richter machen über andere, brechen wir die Ehe zu Gott, dann haben wir nicht Freundschaft mit Gott. Freundschaft mit Gott bedeutet hier nach Gottes Regeln leben wollen und sich nicht selbst auf den Richterstuhl setzen. Freundschaft mit Gott bedeutet, in der Gemeinde anzufangen, nicht schlecht über andere zu reden. Freundschaft mit Gott bedeutet, in der Gemeinde und außerhalb andere nicht zu verurteilen. Und wenn Christen da gerade mitmachen in der Gesellschaft, dass sie andere verurteilen, würde Jakobus schreiben, seid ihr in Feindschaft mit Gott. Und er fragt, wer bist du? So fragt Jakobus die Christen. Wer bin ich? Und diese Frage wird so gestellt, wer bin ich im Verhältnis zu Gott? Und daraus resultieren im Verhältnis zu den anderen. Wer bin ich im Verhältnis zu Gott? Jakobus, er stellt diese zwischenmenschlichen Probleme, die er überall beobachtet, in seiner Zeit, in eine geistliche Dimension. Aber Vorsicht, er vergeistlicht die Probleme nicht. Er sieht nicht hinter jedem Streit eine dämonische Kraft. Er vergeistlicht nicht menschliche Probleme, aber er hat einen geistlichen Rahmen, in dem er sagt, das passt nicht zum Geist Jesu. Der soll euch erfüllen. Und es passt nicht dazu, wenn du diese Haltung hast, dass du nicht Gott bist, dass es nur einen Gott, einen Richter gibt, einen Herrn, dann stell dich nicht an die Stelle Gottes. Dann urteile nicht über andere. Und stattdessen spricht Jakobus von Demut. Und er legt das auch aus. Er sagt, gering von sich denken, und zwar im Vergleich zu Gott. Gibt ja auch eine falsche Demut. Demut ist ja missverständlich, auch unter Christen geworden. Demut meint nicht, dass man immer etwas Geducktes an sich hat und dass man ständig anderen sagt, wie unwichtig man sei. Das ist manchmal eher eine raffinierte Methode, sich sehr wichtig zu machen. Meine Meinung zählt ja hier gar nicht. Ja, das ist eine raffinierte Methode, aber das ist gar nicht gemeint. Demütig sein heißt auch nicht, dass man sich nicht daran freuen kann, wenn etwas gelungen ist und ja, dass etwas gelungen ist oder dass man etwas geschafft hat. Nein, er sagt damit, gering von sich zu denken im Vergleich zu Gott. Ich bin, wie jeder Mensch, kostbar in den Augen Gottes. So wertvoll, dass Jesus sein Leben dafür geopfert hat und dafür auferstanden ist. Dass Gott seinen Sohn hat sterben lassen, so wertvoll ist jeder Mensch. Und deswegen kann ich anerkennen, wie groß Gott ist und dass er die erste Position hat. Und deshalb sich das Verhältnis zu den anderen neu justiert. Und wir haben ja gesellschaftlich fast wie ein Kabarett beobachtet, wie Männer um die erste Position kämpfen. Aber es ist einfach, über die da draußen das Schauspiel anzuschauen. Hier geht es um das Schauspiel in uns und unter uns. Jeder von uns ist unter Gott. Christ werden bedeutet, meine Position vor Gott erkennen. Diese Haltung einzunehmen, dazu fordert er diese bewährten Christen auf, die das schon lange erkannt haben, aber sich danach nicht mehr so verhalten. Und dann gibt er ihnen ganz konkrete Aufforderungen, wie sie das ändern sollen. Und das sind die 10 Aufforderungen in den Versen 7 bis 11. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Prediger stehen ja immer in der Herausforderung, am Ende zu sagen, was man tun soll. Das muss man hier gar nicht, man muss es nur vorlesen. Nur, ganz schöne Liste. Und Jakobus vermutet nicht hinter jeder Gewohnheit jetzt eine dämonische Kraft. Er verteufelt auch nicht Menschen in der Gemeinde und sagt, das ist der Teufel oder der Antichrist. Er spricht hier vom Teufel und er sagt, ihr gebt dem Teufel recht, wenn ihr euch als Christen zerstreitet. Und ihr ärgert den Teufel, wenn ihr euch wieder vertragt. Der Teufel ist hier total ohnmächtig. Der ist gar nicht stark. Der Teufel muss fliehen, wenn wir uns besser vertragen. Wenn du gut über einen anderen redest, muss der Teufel gehen. Wenn du schlecht über den anderen redest, lacht er sich ins Fäustchen. Und das ist auch die Freude, die aufhören muss. Es ist nicht generell, dass Jakobus Freudlosigkeit predigt, sondern diese Freude am Unglück des anderen, die Freude, wenn es dem anderen schlecht geht, der Spott, der soll aufhören. Der Teufel ist derjenige, der Gefallen daran hat, wenn Unfrieden und Rivalität und Neid herrschen. Aber der Teufel ist nicht sehr mächtig für Jakobus. Er muss fliehen, wenn wir Gott anerkennen und Gott suchen. Suche Gott und der Teufel muss fliehen. Ordnet euch Gott unter, bittet um Vergebung, sagt er. Macht euch das bewusst, welchen Stand ihr vor Gott habt. Und was ist mein Stand, dein Stand vor Gott? Du bist geliebt, du bist teuer erkauft, du bist wertvoll in den Augen Gottes. Du bist es schon, du bist schon erlöst als Christ. Du bist befreit durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und nun lass diesen Geist dich erfüllen, nicht den Geist des Neides, sondern den Geist Gottes. Und der befreit dich. Ich finde die Sünde des Neids eigentlich spannend, weil es ja eigentlich die einzige oder eine der wenigen Sünden, die gar keinen Spaß machen. Wenn man merkt, dass man neidisch wird, man wird ja immer enger und unglücklicher und unzufriedener. Man wird ja nicht, hat ja noch nicht mal Spaß dabei. Und trotzdem hat der Neid solch eine Macht. Und schaut euch mal bestimmte Veröffentlichungen an und was andere Christen dazu schreiben und schaut in euch selbst. Sucht die Nähe zu Gott. Und dazu haben wir als Pastorenteam bewusst zu dritt 3 Impulsabende gegeben, um Impulse zu geben. Ja, wie kann ich denn im Moment in Corona-Zeiten meine Spiritualität pflegen beim Bibellesen, beim Beten, durch Beichte, durch eine Auszeit, durch das Hören von Predigen? Und wir haben das bewusst zu dritt gemacht, an jedem Abend. Dass wir nicht hinterher sagen müssen, ach, der erste Abend mit so und so, der war ja viel besser besucht als der zweite Abend mit so und so. Und beim dritten Abend, da war ja gar keiner mehr dabei. Wäre auch nicht passiert, ist mir klar. Aber ihr merkt, auch da natürlich 3 Pastoren, das hat Paulus schon gehabt, das Problem. Apollos, Paulus, ach, ich schweife ab. Ihr merkt schon, warum zusammen? Weil es heißt, sucht die Nähe zu Gott. Ordnet euch Gott unter. Die Nähe zu Gott hat Auswirkungen auf die Beziehung zu anderen. Und dann sagt er, wascht eure Schuld von euren Händen. Und Jakobus hat nicht neue Waschungsriten eingeführt in seiner Gemeinde. Er meinte damit, wascht euch nicht gegenseitig den Kopf, sondern lasst euch reinigen. Wascht die Schuld von euren Händen, reinigt eure Herzen. Und dann wird er ganz konkret, und das können wir in der nächsten Predigt fortsetzen, Jakobus 5 nämlich, da sagt er ganz konkret, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wir denken bei Jakobus 5 immer ans Ältestengebet und dass man, wenn man ganz schwer krank ist, die Ältesten holt. Aber mittendrin steht da, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und wer sich eine gesündere Gemeinde wünscht, hat hier eine Medizin. Bekenne deine Sünde und die Sünde des anderen, höre sie dir an und dann vergebt einander. Triff dich mit einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester, habt den Mut, gemeinsam euch Gott unterzuordnen und eure Sünden zu bekennen. Und dann wird das Innere gesunden. Dieser innere Kampf wird geringer werden und die Beziehungen werden besser werden. Und das Herz wird gereinigt von diesen Begierden, von Neid und Eifersucht und wird freier zu lieben. Und dann steht da mittendrin, klagt, trauert, weint. Vielleicht ist das noch ein Zwischenschritt davor, denn das heißt, nehmt euch Zeit, mal anzusehen, was das in euch bewirkt. Drückt den Schmerz aus über dieses Drama von heillosem Streit, vielleicht seit Jahrzehnten unter Christen und verbrennenden Kämpfen und trauert über das, was kaputt gegangen ist. Seht euch die Scherben mal an. Stellt sie nicht in einem Museum aus und zeigt sie jedem, sondern seht sie euch an, um zu weinen, um innerlich erschüttert zu werden und dann bereit zu werden, umzukehren. Weil das ist diese Liste der Aufforderungen. Das ist Umkehr. Baut euch eine kleine Klagemauer, kauft euch einen Stein mit vielen Löchern und tut eure Klagen da rein. Auch die Selbstanklagen für euer eigenes Fehlverhalten, die euch vielleicht immer kleiner werden lassen. Beugt euch vor Gott. Ja, großer Gott, so kann man vielleicht dann beten. Ich habe mich zu wichtig genommen. Und ich habe dir damit wehgetan, Gott, und anderen auch. Ich habe dich beleidigt, indem ich schlecht über andere geredet habe, über sie letzte Urteile gefeilt habe und sie bekämpft habe. Aber Gott, du bist mein Gott, der mich liebt. Und Jakobus wühlt das auf, dass Geschwister einander so wehtun, dass sie sich verurteilen, dass sie sich schlecht machen. Er sieht darin einen Widerspruch zum Glauben, aber er sieht auch einen Weg raus aus dem Dilemma, aus diesen inneren und äußeren Kämpfen. Er glaubt, ein Neuanfang ist möglich unter Christen. Und das schreibt er schon in Kapitel 2, Vers 13, und das ist auch Teil unserer Jahreslosung. Es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über sein Gericht. Ich möchte beten. Barmherziger Gott, wenn ich diese Ermahnung höre, dann sehe ich dabei von dir einen liebevollen Blick. Ich spüre eine warme Hand auf der Schulter von dir. Du willst Freundschaft. Du willst Freundschaft mit uns, mit mir. Und deswegen sprichst du so klar. Du siehst in unsere inneren Kämpfe. Du siehst Unzufriedenheit, Neid, Missgunst, Leere, Ärger. Du siehst, was uns antreibt und uns krank macht. Und dir sind alle Worte hinter dem Rücken und alles Lästern, alles Schimpfen, alles Maßlose, das ist dir nicht verborgen. Und das macht uns als Einzelne und miteinander auch traurig. Es macht uns betroffen. Wir kommen zu dir. Ich bekenne dir mit anderen, ich habe mich zu wichtig genommen und dir und anderen damit wehgetan. Ich habe dich beleidigt, indem ich andere verurteilt und bekämpft habe. Reinige mein Herz, gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wir schauen der Wahrheit ins Auge. Wir stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus, durch Gnade. Denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. Amen.